Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr bereut es nicht, dass ihr heute da seid. Ich gehe stark davon aus, dass so sein wird natürlich. Und dass wir alle einfach einen gesegneten Morgen auch weiterhin haben. Ich empfand es bisher auch als stark. Das ist ja so. Wenn Gott wirken kann, denke ich, dann ist die Zeit nie verloren. Manchmal sind Dinge nicht so perfekt oder wisst ihr nicht so ausgeklügelt. Aber wenn Gott wirken kann, dann ist super. Ehrlich, darum geht's. Gut, wie ihr lest, geht es um den vierten und letzten Teil der Reihe, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, unter Gottes Schutz. Und die Frage, die über dieser Predigt heute steht, ist, wie überwinde ich Hindernisse, um wirklich erfolgreich leben zu können? Ich lese so Kalenderblättchen jeden Tag ein. Wenn es hinhaut, Neukirchener, bisschen gesetzlicher, trotzdem gut in meinen Augen meistens. Und da war neulich eine kleine Information drin, von der ich dachte, hey, die passt super. Die passt heute Morgen hier für die Gemeinde. Ein paar Zahlen gebe ich euch mal weiter. Auch euch Livestream-Zuhörern übrigens. Viele Grüße von hier. Im Jahr 1900 gab es 1600 verschiedene christliche Denominationen. Im Jahr 1970, da steht 18.000, es waren sogar 18.800 christliche Denominationen. Verschiedene. Was denkt ihr, was tippt ihr, wie viele es heute sind? Okay, Hilde, gibt's noch andere Zahlen? Verschiedene. Was glaubt ihr? Sagt nochmal, ratet einfach. 100.000, 3 Millionen. Okay. Also ihr tendenziell geht es zumindest in die Richtung, dass ihr sagt, es gibt noch mehr. Oder? Das ist gut. Okay. 30.000 ist schon gar nicht schlecht. Okay, jetzt kommt die Zahl. 42.000 verschiedene Denominationen im Jahre 2010, die gezählt wurden. Und jetzt, ich saß da am Küchentisch, habe die Zahlen gelesen und hatte ein bestimmtes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du vielleicht sagst, hey, cool, viel Auswahl, suche ich mir doch was aus. Irgendwas für mich ist vielleicht dabei, wenn nicht, mache ich was Neues auf. Ist ja alles kein Problem heutzutage. Oder dir ging's wie mir. Und ich sag's euch ehrlich, mir ist fast schlecht geworden bei diesen Zahlen. Denn die sagen was aus, die sprechen Bände. Heutzutage gehen so viele Ehen kaputt wie nie zuvor. Man trennt sich schneller als noch vor 100 Jahren, wesentlich schneller. Und man trennt sich auch von Gemeinde, wenn es nicht mehr so läuft, wie man sich das vorstellt. Wo liegt das Problem? Ich persönlich denke tatsächlich, dass sehr, sehr viele Christen ein Problem damit haben, Autorität über sich anzuerkennen, zuzulassen und sich unterzuordnen. Auch dann und gerade dann, wenn es nicht so zu laufen scheint, wie man sich das selber vorstellt. Oder wenn die eigenen Erwartungen nicht gestillt werden. Oder wenn irgendjemand ankommt und sagt, mach das und das und man will es nicht machen. Und irgendwann geht man halt. Wenn man Christ bleibt, macht man was Neues auf oder man geht zurück in die Welt. Also ich denke tatsächlich, es ist ein großes Problem der Unterordnung, der Anerkennung von Autorität über einem selbst, dass solche Zahlen zum Ergebnis bringt. Das denke ich tatsächlich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder über dieses Thema, über diese Thematik auch sprechen als Gemeinde. Es ist gut, dass vielleicht schaffen wir es sogar, Bernd wird es entscheiden, es einmal im Jahr zu machen, auch weiterhin. Es segnet das Kind Gottes. Das denke ich tatsächlich. Gut. Wie gesagt, heute wird der Sack zugemacht und ihr könnt wahrscheinlich die Predigtreihe auch kaufen. 4 Teile, wenn ihr sie daheim haben wollt, immer mal zum Wiederhören, könnt ihr sie euch besorgen. Oder ihr ladet sie euch kostenlos runter, könnt ihr ja auch. Gut, jetzt geht's los oder weiter. Der erste Hauptpunkt heute Morgen heißt, ich folge nach. Als Mose das Volk Israel aus Ägypten führen sollte, hatte er nicht nur das Problem, den Pharao zu überzeugen, sondern er musste auch das Volk Israel überzeugen, mit ihm zu gehen und dabei zu bleiben. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann lest ihr davon, dass obwohl sie Wunder gesehen haben, hier ist ein schönes Bild, wisst ihr, wenn du durch ein Meer durchgehst, das dich teilt in der Mitte, das ist doch ein Hammer eigentlich. Wer hat schon mal sowas erlebt von euch? Außerhalb einer Vision. Gut. Das, dann sind Wachteln vom Himmel gefallen, Gott hat die Leute satt gemacht. Du liest viele Sachen, wo Gott sich als sehr, sehr stark und mächtig erwiesen hat, während des Auszugs der Ägypter der Israeliten aus Ägypten. Und doch haben sie immer wieder gemurrt, haben sie immer wieder Mose in Frage gestellt, haben sie sogar gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten, in das Land, wo die Melonen gewachsen sind und die Gurken und die Kartoffeln und was weiß ich. Sie haben völlig ausgeblendet, dass sie in Gefangenschaft gelebt haben, dass sie Diener waren, dass sie das Letzte waren in diesem Land, völlig ausgebeutet wurden. Und die Welt, Ägypten, wisst ihr, steht heute auch so für die Welt. Wenn du Christ bist und Zug hast, zurück in die Welt zu gehen, sage ich dir, gehst du zurück in die Gefangenschaft. Satan wird dir die Melonen vor die Augen stellen und die Kartoffeln und was weiß ich, was dir so scheinbar so gut gefällt und der Spaß, der ja offensichtlich so da zu haben ist und die Langeweile im Reich Gottes. Aber das sind Lügen, sage ich euch. Das sind wirklich Lügen des Feindes. Gott wollte die Israeliten in Freiheit sehen und er will heute die Kinder Gottes in Freiheit sehen. So einfach ist die Botschaft. Gut, wie gesagt, Mose musste nicht nur den Pharao überzeugen, sondern auch das Volk. Und er hat echt was aushalten müssen, denke ich. Es war wirklich schwer für Mose als Leiter und er hat sich diesen Job noch nicht mal ausgesucht. Gott hat ihn berufen und er hat Ja gesagt. Und schön ist, wenn ein Mann oder eine Frau berufen wird zu leiten, wenn die Herde einen verfolgt, wenn sie es ihm ein bisschen leichter macht und nicht ständig murrt und so dagegen schießt. Die Leute hatten kein Vertrauen zu Mose und seinem Leitungsstil und sie folgten nicht dem Prinzip des Gehorsams, sondern wollten ihre eigenen Vorstellungen umsetzen. Und solche Leute werden die Erfüllung ihrer Berufung nicht erleben. Kommt das an bei euch? Leute, die nicht bereit sind, Autorität über sich zu akzeptieren, werden die Erfüllung ihrer Berufung nicht erleben. Die laufen dran vorbei. Und die bezahlen einen hohen Preis, denke ich auch. Aber, und das ist die gute Botschaft, ein weites Land voller Verheißungen liegt vor denen, die bereit sind, sich unterzuordnen, die bereit sind, sich führen zu lassen, die bereit sind, mitzugehen und die bereit sind, ihren Platz einzunehmen, an dem sie stehen, den voll auszufüllen. Also die bereit sind, Autorität über sich anzuerkennen und einfach zu gehorchen, was manchmal nicht so einfach ist oder zu sein scheint. Jetzt stellt euch bitte folgende Situation vor. Du selbst sitzt hier, bist Gemeindemitglied, vielleicht schon ein paar Jahre, am Anfang voller Begeisterung. Meine Gemeinde. Die Wolken sind rosa, wenn überhaupt Wolken da sind, dann sind sie rosa. Himmelblau, strahlender Sonnenschein, alles super, so viel Liebe, so viel Annahme, so viel tolle Dinge erlebe ich da, meine Gemeinde. Und mit der Zeit ziehen die ersten rosa Wölkchen ab und die Gewitterwölkchen kommen. Weil vielleicht dir ein Furz quer liegt. Weil irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, hey, arbeite doch mal mit. Und du denkst, was will der? Oder was will die? Das geht mir zu weit. Oder dir irgendwas nicht passt, dir irgendwas nicht gefällt. Wie oft haben wir schon gehört, so als Beispiele, Musik ist mir zu laut. Oder Predigten sind mir zu lang. Oder es wird jede Woche über Geld gesprochen im Opfer. Es nervt, es nervt, es nervt. Es nervt. Von super toll zu mittelmäßig hin zu bäh. Langweilig. Ja, genau. Deine kleine, heile Gemeindewelt bekommt plötzlich Risse. Du erkennst irgendwann auch das, was dir jeder sagen kann, der schon lange dabei ist, der schon lange mit Jesus geht. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Wie oft hast du den Satz schon gehört? Und es ist wahr. Aber darum geht es auch nicht. Wenn du, und ich behaupte hier, ich bin über 20 Jahre dabei. Wenn du hier in der Gemeinde bist, bist du in einer guten Gemeinde angekommen. Ja, Amen. Du kannst geistlich wachsen. Du kannst dich herausfordern lassen. Du kannst mitarbeiten. Du kannst hier Jesus erleben. In den Gottesdiensten wird Raum geschaffen für die Gegenwart Gottes. Die Bibel ist der Maßstab. Wir beten Gott an. Wo ist das Problem? Wisst ihr, es ist eine gute Gemeinde, in der du bist. Und du kannst Gott dankbar sein. Einen starken Zellleiter zu haben, einen starken Pastor zu haben. Du kannst Gott dankbar sein für die Gemeindestruktur, die wir hier haben. Es ist wirklich geordnet. Und es ist gut, dass es so ist. Kein Chaos. Sei dankbar, ehrlich. Gut, Beispiel von John Bevere. John Bevere schreibt von sich, dass er in der Zeit, wo er kein Leiter war, sehr häufig Frustration verspürt hat, weil er der Ansicht war, dass sein Leiter eine schlechte Entscheidung gefällt hat, dass er den Zeitpunkt Gottes verpasst hat über einer Sache und dass er von negativen Dingen beeinflusst wurde, sein Leiter. Und dass er sich eben aus solchen Gründen ihm einfach nicht unterordnen konnte. Es war ihm nicht möglich. Und vielleicht kommt dir das gerade bekannt vor. Kennst das? Du kennst so Gedankengänge. Dann hör zu, wie John Bevere damit umgegangen ist. Er ging selbstkritisch, in erster Linie mal selbstkritisch mit dieser Situation um. Und sehr häufig zeigte es sich, dass er John das Problem hatte und das Problem war. Er hatte ein unbeugsames Herz und er selber hatte ein Verlangen nach Unabhängigkeit. In ihm lag das Problem nicht, in seinem Leiter. Und ich möchte euch was vorlesen aus dem Buch. Das übrigens echt empfehlenswert ist, was ihr in den letzten Wochen darüber gehört habt oder gelesen, ja, gehört habt letztlich. Das waren, Dankeschön, kleine Auszüge. Es steckt so viel drin in dem Buch, das kann halt eine Predigt nicht fassen. Wisst ihr, ich habe jetzt heute hier 4 Kapitel abzuhalten in einer halben Stunde. Versteht ihr? Also lest es. Wenn ihr könnt, lest es. Gut. Nachdem ich meinem Pastor als persönlicher Sekretär und Assistent ein ganzes Jahr lang gedient hatte, spürte ich, wie ich anfing, viele Entscheidungen in Frage zu stellen. Ich las seine Anweisungen, weil sie zunächst über meinen Schreibtisch gingen, bevor sie zu den Abteilungsleitern gelangten. Ich hielt seine Entscheidungen sehr häufig für unweise und murrte in meinem Herzen darüber. Eines Tages sprach der Heilige Geist zu mir. Ich habe eine Frage an dich. Aus Erfahrung weiß ich inzwischen, dass Gott, wenn er mir eine Frage stellt, mir meinen Mangel an Weisheit vor Augen führen will. Ich antwortete also, ja, Herr, habe ich dich in das Amt des Pastors eingesetzt oder habe ich ihn in das Amt des Pastors eingesetzt? Ich antwortete, Du hast ihn in das Amt eingesetzt. Der Herr entgegnet es sofort. Das stimmt. Daher zeige ich ihm die Dinge, die ich dir nicht zu zeigen brauche. Und häufig verberge ich die Beweggründe für seine Entscheidung vor dir, um zu sehen, ob du ihm so folgst, wie er mir folgt. Angekommen, gell? War verständlich. Wirklich ein wichtiger Satz. Normalerweise verhielt es sich so, dass nach einigen Monaten deutlich wurde, dass die Entscheidungen des Pastors weise gewesen waren. Ich sah es dann ein, mir ging ein Licht auf und ich erkannte einmal mehr, dass mich meine eigenen Überlegungen in die Irre geführt hatten, indem ich meine Verstandesüberlegungen über das Prinzip des Gehorsams erhoben hatte. Diese Haltung verursacht Spaltungen in Gemeinden, Familien und Firmen. Gott hat unsere Unterordnung unter die Autorität von Leitern nicht auf die Zeiten beschränkt, zu denen wir die Weisheit ihrer Entscheidungen erkennen, mit ihnen einer Meinung sind oder uns das gefällt, was sie sagen. Er sagt einfach nur, was denkt ihr? Gehorche. Jetzt noch ein kleiner Absatz. Später sprach der Herr zu meinem Herzen: John, wenn ich vorgesehen hätte, dass jeder Gläubige alle Informationen, alle Weisheit und alle Wegweisung nur durch Gebet und Gemeinschaft mit mir erhält, dann hätte ich niemals Autorität in der Gemeinde etabliert. Ich habe mit voller Absicht Leiterschaft in die Gemeinde eingesetzt, weil meine Kinder nicht alles, was sie benötigen, nur durch ihr Gebetsleben empfangen können. Sie sollen lernen, meine Stimme auch im Handeln und Reden ihrer Leiter zu erkennen und darauf zu hören. So, jetzt habe ich ein paar Tipps. Ein paar Tipps, wie man sich eine gesunde Unterordnung aufbauen oder bewahren kann, je nachdem, wo du stehst. Ich denke, die meisten bewahren sie sich einfach. Geh respektvoll mit deinem Leiter, deinem Vorgesetzten um. Also das versteht ihr auch, die ganze Predigtreihe ist nicht nur auf Gemeinde begrenzt, die geht weit darüber hinaus. In dein Leben, in dein Berufsleben, in die Schule hinein, Familie, wisst ihr? Geh respektvoll mit den Menschen, die über dich gesetzt sind, um. Immer. Rede niemals schlecht über ihn, den Leiter. Wenn du es nicht machst, dann werden wirklich auch Gerüchte im Keim erdrückt. Wenn eine Person zu dir kommt und dir irgendwas erzählt und du bist Endstation, dann war es das. Versteht ihr? Aber es liegt an dir, es weiter zu erzählen oder es nicht zu tun. Man kann es auch mit einem geistlichen Mäntelchen tun, ja, und damit du auch betest, zum Beispiel, sage ich dir's. Sei kein Sprachrohr, der so ungute Sachen einfach verbreitet. Ist nicht nötig, nicht gut. Bete. Bete für deinen Leiter, für deinen Vorgesetzten. Bete für diesen Menschen. Dein Gebet macht einen Unterschied. Und bei anhaltenden Unstimmigkeiten, wenn du das merkst, dass du Sachen nicht los wirst, dann suche ein Gespräch. Aber suche es mit der richtigen Haltung. Nicht so, du hast dir recht, da steht's auch, sondern demütig. Halte es zumindest für möglich, dass du nicht völlig im Recht bist. Geh mit einer demütigen Haltung in ein Gespräch, auch in einem Gespräch, wo du dich nicht zwingend rechtfertigst, sondern einfach, wo ihr redet. Manchmal ist es gut, denn oftmals sind Missverständnisse die Ursache für das Problem. Einfach Missverständnisse. Und deshalb ist es gut, Dinge auszuräumen durch ein Gespräch. Tu es, wenn du merkst, es arbeitet so in dir und du wirst es nicht los. Wisst ihr? Du hast Buße getan und so weiter und du wirst es nicht los. Dann mach es, such ein Gespräch mit der Person. Mein zweiter Hauptpunkt. Die unfaire Behandlung. Ja, genau. In 1. Petrus 2, Verse 13 und 18 steht, dass wir uns um des Herrn willen aller irdischen Autorität unterordnen sollen. Und zwar nicht nur der Guten und der Gerechten, sondern auch der Verkehrten. Auch den schrägen Vögeln, auch den komischen Arbeitgebern. Ordne dich unter. Und manchmal haben wir es mit verkehrten Leitern zu tun, um in unserem Christsein zu wachsen, um weiterzukommen in unserem Glauben an Jesus und Jesus ähnlicher zu werden. Wenn du an dein eigenes Leben denkst, in der Regel ist es schon so, dass dich Grenzerfahrungen rückblickend haben geistlich wachsen lassen. Oder so Notsituationen, wenn der Sturm ein bisschen geweht hat und du bist standhaft geblieben, das hat dich wachsen lassen geistlich. Die guten Zeiten, die haben wir auch, preis den Herrn. Du hast eigentlich meistens gute Zeiten, wenn alles glatt läuft. Zumindest aktuell in unserem Land, wisse, wo wir keine Christenverfolgung erleben müssen und so weiter. Wenn ständig die Stürme toben in deinem Leben, rede mal mit deinem Zellleiter drüber. Das könnte andere Ursachen haben. Das Problem könnte durchaus dann in dir liegen. Gut, aber manchmal werden bewusst von Gott schwierige Menschen, schwierige Leiter in dein Leben gestellt, damit du wächst. Und damit du auch eine Sache machst, dich auf das Wort Gottes gründest. Denn die Bibel hat Verheißungen für so Situationen an ihre Kinder. Gott sagt, dass wir uns nicht selbst rächen sollen in seinem Wort, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Wenn wirklich Zorn angebracht ist, wird Gott sich um die Situation kümmern. Wenn wirklich dir Unrecht getan wird, musst du dich nicht selber verteidigen. Deine Aufgabe ist, deinen Leiter zu ehren. Und Gott wird sich kümmern. Das, Leute, ist eine Sache des Glaubens. Du glaubst es oder du lässt es. Aber wenn du es glaubst, wirst du Frucht haben. Weil die Bibel war es. Das Wort Gottes funktioniert. Auch in diesem Bereich. Ein Zitat von John Bevere. Er schreibt in seinem Buch, Verteidigung, Korrektur, Klarstellung oder andere angemessene Reaktionen sollen durch die Hand Gottes erfolgen, nicht durch Menschen. Einem Menschen, der sich selbst rechtfertigt, fehlt die Demut Jesu. Das ist ein Satz. Genau, fand ich auch. Und er grinst noch dabei, guckt, wie gut es ihm geht, seine Aussage. Okay, der dritte Hauptpunkt. Selbstverursachte Strafe. Nicht jeder verhält sich gegenüber Leiterschaft so wie David. Ihr kennt die Geschichte von David und Saul. Saul ist sehr, sehr schräg geworden in seinem Führungsstil, aber David hat sich nicht verleiten lassen, ihn zu schlagen in irgendeiner Form. Er hat nie aufgehört, diesen Mann zu ehren. Er hat nie aufgehört, respektvoll zu sein ihm gegenüber. Der nie mit aufgehört. Und das hat ihn gesegnet. Und Gott hat für ihn gestritten, wisst ihr? Hier siehst du auch, wie sich im Alten Testament schon ein Wort aus dem Neuen Testament erfüllt hat. Also lange bevor das Wort geschrieben war, zumindest diese besagte Stelle aus dem Römerbrief, hat David das erlebt, wie Gott für ihn gestritten hat. Und der Zorn Gottes hatte Raum und letztlich ist Saul einfach auch gestorben und nicht rühmlich, weil er seine Aussaat geerntet hat. Denn auch ein Leiter wird ernten, was er sät, wisst ihr? Gerade ein Leiter, sagt die Bibel, steht in Verantwortung und er muss vor Gott Rechenschaft geben. Unser Pastor muss für jedes seiner Schäfchen Rechenschaft mal ablegen. Und glaubt ihr, der kennt die Bibelstelle? Ganz bestimmt. Das gilt für jeden Zellleiter, wisst ihr? Ich bin für meine Zellkinder verantwortlich und ich werde Rechenschaft abgeben müssen. Das wird nicht pauschal der Bernd machen. Glaube ich nicht, weil ich habe Autorität über meinen Zellkindern. Und so geht's dir auch mit deinen. Deshalb, wir sind weise. Also wenn du Zellleiter bist, bist du weise, tust du weise daran, sehr besonnen umzugehen mit der Macht, in Anführungsstriche, die du hast. Okay? Und es ist, ich will nochmal an die Gemeinde appellieren, an uns appellieren, dass wir es unseren Leitern leicht machen. Sei nicht so ein Querschläger, ist völlig uncool. Mach's ihm leicht. Okay, also ich habe eben gesagt, nicht jeder verhält sich gegenüber Leiterschaft so, wie David es gemacht hat. Manchmal freuen wir uns vielleicht sogar, wenn wir Fehler in Autoritätspersonen entdecken. Vielleicht hast du dich schon mal gefreut, wenn irgendjemand, der dir was sagen wollte, berechtigt dir was sagen wollte, auch dazu eingesetzt war, eine offensichtliche Schwäche hat, Fehler an den Tag gelegt hat. Und ich sag dir was, wenn du solche Verhaltensmuster an dir entdeckst, gibt's nur eine Sache, die du dringend tun solltest. Was denkt ihr? Buße tun. Du solltest Buße tun. Das ist eine total schwache Haltung, die wir dann an den Tag legen. Sehr lieblos und nicht tragbar in den Augen Gottes. Wir sollten uns nicht freuen über die Fehler anderer. Wenn wir uns Autorität widersetzen, bringen wir Gericht über uns selbst. Und wenn wir Autorität kritisieren, dann zeigen wir, dass uns Gottesfurcht fehlt, weil Autorität von Gott kommt. Und wisst ihr, und das frage ich euch, hätte gern Antworten, wie das Gericht aussehen kann, das über uns kommt. Was glaubt ihr? Nee, es wird sich negativ auswirken. Ganz genau, ganz praktisch gesagt. Die Gegenwart Gottes wird dich verlassen. Und die Folge davon ist, dass vermehrt Schwierigkeiten und Probleme auftauchen in deinem Leben. Der Friede, der vielleicht gekommen ist mit deiner Bekehrung, mit den ersten Monaten, wo du sauber in Christus gelaufen bist, der scheint dir plötzlich wieder abhanden zu gehen. Du kannst viel am Frieden messen, am inneren Frieden. Wenn der dir fehlt, dann suche nach der Ursache und kehre um, wirklich. Und wenn du kritisch bist gegen Autorität, dann ist hier das Problem. Deshalb hast du Sand in deinem Lebensgetriebe. Wenn Dinge anfangen, beständig schief zu laufen. Der Fairness halber muss aber auch gesagt werden, das ist wichtig, dass sich nicht jeder Mensch aus bösartigen Motiven Autorität widersetzt oder sich nicht unterordnet. Manche Menschen haben üble Lebensgeschichten hinter sich. Wisst ihr, die kommen aus kaputten Familien. Vielleicht bist du so jemand, der das nie hatte. Eine gesunde Familie, eine gesunde Autoritätsstruktur erlebt. Missbrauch hast du vielleicht erlebt in irgendeiner Form. Dann bist du erstmal nicht in der Lage, dich unterzuordnen, zu vertrauen. Es ist eine Sache des Vertrauens, sich unterzuordnen. Oder ist doch so. Du sprichst ja jemandem dein Vertrauen zu. Okay, und wenn du ein solcher Mensch bist oder mit einem solchen Menschen zu tun hast, dann will ich dir sagen, Gott hat Gnade und er hat auch Geduld mit dir. Und er wird dich heil machen, Schritt für Schritt. Du wirst in Freiheit kommen, Schritt für Schritt, aber die Voraussetzung ist, dass du dich den Herausforderungen stellst, die kommen werden. Dass du dann Ja sagst, auch wenn es anfängt, weh zu tun. Und dieser Satz jetzt ist für die, die es betrifft, sicher wichtig. Betrachte die Menschen, die Gott in diesem Prozess des Heilwerdens in dein Leben gestellt hat, bitte nicht als Feinde, als Leute, die dir immer einen reinwürgen wollen, die dir immer nur das Schlechte sagen und so weiter. Das sind Freunde. Genau wie die Gebote Gottes. Das ist kein Feind, Die Gebote Gottes sollen dein Leben nicht langweilig machen, sondern sie sind dein Freund, damit es dir gut geht. Und so ist das auch mit Menschen, die in dein Leben gestellt werden von Gott in diesem Prozess. Die meinen es wirklich gut mit dir. Und nicht selten ist das wer? Was denkt ihr? Welche Person ist das meistens? Der Zellleiter. Es ist selten der Pastor. Kennt ihr alle nicht so persönlich. Meistens ist es, wenn du bereit bist, dich einer Zelle anzuschließen, es ist dein Zellleiter, der dir dann mal vielleicht unbequem wird in irgendeiner Form. Betrachte ihn als Freund und als Segen Gottes, der dir wirklich helfen will, in Freiheit zu kommen. Sei fair zu ihm. Amen, genau, Bonnie. Dein Zellleiter wird von Gott geleitet. Mein vierter Punkt und mein letzter Punkt. Was man noch wissen sollte. Ich möchte nur noch ein paar Gedanken zur Autorität innerhalb von Familie weitergeben. Denn bevor es Gemeinde gab, bevor es die staatliche Autorität gab, also unsere Regierung, bevor es die Schulen mit ihren Lehrern gab und die Arbeitgeber gab, gab es die Familie. Das waren die Ersten. Und es ist äußerst wichtig, dass Familie intakt bleibt. Wenn du Familie hast, dann arbeite daran, dass sie intakt bleibt. Kriselt es in der Familie, dann hat das letztlich Auswirkungen auf jeden anderen Bereich, wo du mit Autorität zu tun hast. Das bricht runter. Wisst ihr, mit Schülern ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Weißt du, du hast einen Schüler, der über Jahre super ist und auf einmal schreibt er nur noch schlechte Noten. Auf einmal wird er aufmüpfig. Und wenn du nachhakst, ist es nicht selten so, die Eltern haben sich getrennt. Ja? Also das bricht sich durchs ganze Leben hindurch, wenn es innerhalb der Familie kriselt, wenn die im Eimer ist. Die Bibel sagt drei Sachen unter anderem. Aber wenn wir die beherzigen, einfach mal umsetzen, das hilft schon. Die Bibel sagt den Kindern, dass sie ihren Eltern gehorchen sollen. Punkt. Das wünsche ich mir mit meinen. Klappt. Wenn es drauf ankommt, klappt's. Gell? Bei uns. Auch den älteren Kindern. Das gilt einfach. Gehorcht euren Eltern. Wenn ihr daheim lebt natürlich, wenn ihr Eltern habt und all diese Dinge. Das vorausgesetzt. Auch Pflegeeltern, gehorcht ihnen. Geh davon aus, dass sie es gut mit dir meinen. Und du es einfach noch nicht schnallst. In der Regel guckt ein Teenie, ich muss es euch so direkt sagen, von A nach B und fertig. Er sieht noch nicht die möglichen Konsequenzen. Ein Teenie kriegt heute 100 Euro geschenkt und gibt erst mal 90 aus für ein neues Handy. Cool ist, wenn er 100 spart für einen Führerschein, weil der kostet auch Geld in 2 Jahren. Aber es sieht ein Teenie selten als Beispiel. Es läuft vielleicht in der letzten Reihe. Da hinten sitzen die dicken Sparbücher. Vielleicht. Also ist nur so ein Tipp auch, wenn ihr Taschengeld habt, spart was. Sehr cool, irgendwie Geld zu haben. Gut, anderes Thema. Die Bibel sagt den Frauen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Punkt. Ja. Und der Vollständigkeit halber will ich es auch gesagt haben. Die Bibel sagt den Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Und zwar, wie Christus die Gemeinde liebt. Also wir haben alle Herausforderungen, egal welchen Geschlechts du bist. Jeder kommt an Grenzsituationen, wo das greifen sollte, das Wort Gottes, und dann funktioniert es. Dann funktioniert es wirklich. Du hältst die Stimmung daheim im positiven Bereich, wenn du das umsetzt. diese drei Aussagen des Wortes Gottes. Ja, beherzigt das und der Segen fließt. Und in seinem Buch beschreibt John Bevere die Beziehung zu seinen Eltern in einer ganz bestimmten Lebensphase. Nach seiner Bekehrung war sie die ersten Jahre ziemlich angespannt, weil John andere Vorstellungen hatte als seine Eltern. Er wurde kein Ingenieur, wie sie es vorgestellt hatten. Er ging auf eine Bibelschule. Er hat versucht, ihnen das liebevoll zu erklären und zu sagen, hey, Gott hat mir zu mir gesprochen und. Aber es hatte keine Frucht. Die waren trotzdem anderer Meinung. Und dann schreibt er, ich meine, wir kennen ihn nicht persönlich, aber wir nehmen es ihm einfach mal ab, dass er den Respekt zu seinen Eltern nie verloren hat, dass er weiterhin respektvoll mit ihnen umgegangen ist, dass er aber nicht eingebrochen ist und nicht gesagt hat, hey, ich muss ja meinen Eltern mehr gehorchen oder ich soll ja meinen Eltern gehorchen. Aber die Bibel sagt auch, dass du Gott mehr gehorchen sollst als deinen Eltern. Gott steht über deinen Eltern. Wenn deine Eltern dir verbieten, gute geistliche Dinge zu tun, dann gehorche Gott mehr. Wirklich, da müssen wir Lösungen finden, wie das möglich ist, aber gehorche Gott mehr. Also, und dieser Mann hielt auch dieses Spannungsfeld aus, das entstand. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn hier verschiedene Meinungen aufeinander prallen, da war die Stimmung daheim nicht die beste. Der hat sie einfach ausgehalten. Hat, wie gesagt, seinen Respekt nie verloren, seinen Eltern gegenüber. Und irgendwann haben sie sich sogar bekehrt. So ging es aus. Zumindest der Vater. Mutter bestimmt auch. Jesus sagt das in Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wenn dein Mann um 12 Uhr sonntags seinen Braten haben will und du willst aber einen Gottesdienst, einen Gegengottesdienst, dann such eine andere Lösung. Gott ist wichtiger als der Braten und der Bauch deines Mannes. Oder umgekehrt, wirklich mal so ein ganz banales Beispiel. Dein geistliches Leben darf nicht darunter leiden, nur um die Bedürfnisse deines Ehepartners zu erfüllen. Wenn du geistlich im Saft stehst, dann profitiert dein Partner nur davon. Ja. Ordne dich unter daheim, solange du im Haushalt deiner Eltern lebst und unverheiratet bist. Halte dich an die Regeln, die daheim hoffentlich existieren. Ich hoffe sehr, dass jedes Zuhause Regeln hat. Regeln sind wichtig, nützlich, hilfreich. Sorgen für Ordnung. Und du als Kind bist verantwortlich, dich an die Regeln des Hauses zu halten, in dem du lebst. Ja, Amen. Und in dem Moment, wo du vor den Traualtar trittst, kommt noch bei einigen, ist schon passiert bei anderen, entsteht eine neue Autoritätsstruktur. Wenn Kinder heiraten, unterliegen sie nicht länger dem Gebot, ihren Eltern zu gehorchen. Wie schräg wäre das denn? Du bist verheiratet, wohnst irgendwann und rufst die Mama an und die Mama sagt dir, du musst das und so aber machen. Ich meine, anfangs zur Hilfe, wie man die Waschmaschine bedient, kann man das machen. Aber ihr versteht schon, die Eltern sind nicht mehr die höchste Autorität unter Gott in deinem Leben. Das ist dein Partner, ab dem Zeitpunkt, wo du verheiratet bist. Aber das Gebot, die Eltern zu ehren, gilt, bis sie tot sind und darüber hinaus. Respektvoll mit ihnen umzugehen, gilt, bis über den Tod hinaus, über sie zu sprechen dann respektvoll. Das hört nie auf. Aber ein gesunder Ablösungsprozess, die Erika hat es vorhin schön gesagt in dem Zeugnis, meine Tochter ist erwachsen und ich kann ihr nichts mehr verbieten, dass sie daheim ihr Kind nicht kriegen darf oder so. Es ist außerhalb ihres Einflussbereichs. Irgendwann sage ich euch Eltern, auch mir sage ich das, ist die Erziehung beendet. Dann hast du es gut gemacht oder hast Pech gehabt. Irgendwann ist der Zug abgefahren, dann ist rum. Ja. Aber verliere niemals als Kind, niemals Respekt und Achtung vor deinen Eltern. Die haben viel für dich gemacht. Deine Mama hat dich unter Schmerzen geboren. Und er, genau, Vater hat Geld verdient, so, wenn es so lief. So ganz klassisch. Amen, aber darum geht's ja jetzt hier gerade gar nicht. Aber du hast recht, Manuel, ganz, ganz natürlich. Ja, ja, klar. Ja, sag das. Okay, also verliere niemals den Respekt und die Achtung vor deinen Eltern. Das heißt, rede nicht schlecht von deinen Eltern. Das ist eigentlich eine Wiederholung von eben. Mache dich nicht über sie lustig. In deiner Clique und so weiter. Nörgle nicht ständig rum daheim. Wisst ihr auch so, und die Augen rollen bis zum Anschlag. Ey, das ist nicht gut. Das ist keine Achtung, die du deinen Eltern entgegenbringst. Ja, habe ich hier mit den Augen. Rolle nicht mit den Augen, wenn du etwas gesagt bekommst. Und werde nie, niemals handgreiflich gegen deine Eltern. Niemals. Vielleicht bist du irgendwann stärker. Ich gehe davon aus, dass meine Söhne mal stärker sein werden als ich körperlich. Aber sie werden nie ihre Hand gegen mich erheben. Das erwarte ich. Weil das ist No-Go. Genau. Und bevor wir zur Zusammenfassung kommen, noch ein paar Worte an Verheiratete mit ungläubigen Partnern. Diese Seite will ich nochmal kurz beleuchten. Wie verhalte ich mich am besten, wenn mein Ehepartner kein Christ ist? Denn auch in solchen Beziehungen gelten die Prinzipien Gottes, der Unterordnung. Das gilt auch hier. Geschichte von John Bevere. Ich schätze mal, dass die, die in solchen Situationen stecken, diese Geschichte kennen, die das Buch gelesen haben. Aber egal, hör's dir an. Segne dich wieder. Ich kenne eine Frau, deren Ehemann ungläubig war. Sie predigte ihm jahrelang, legte ihm Traktate an seinen Arbeitsplatz, Bibel neben sein Bett und seinen Lieblingssessel und christliche Zeitschriften auf dem Frühstückstisch. Wenn sie sich mit anderen Ehepaaren trafen, dann waren die Männer dieser Paare stets gestandene Gläubige, weil sie hoffte, dass sie ihrem Mann Zeugnis geben würden. Eines Tages sprach Gott zu ihr: Wie lange wirst du noch die Errettung deines Mannes verhindern? Sie war vollkommen erschrocken und fragte zurück: Ich verhindere die Errettung meines Mannes? Wie meinst du das? Der Herr zeigte ihr, dass sie nicht das tat, was er geboten hatte, solange sie ihrem Mann predigte und die Umstände manipulierte. Er zeigte ihr die Bibelstelle im 1. Petrusbrief und befahl ihr: Hör auf, deinen Mann mit Traktaten, Zeitschriften und Bibeln zu verfolgen und lade keine Ehepaare mehr aus strategischen Gründen ein. Sie sagte mir: John, ich habe ihn einfach nur noch geliebt und mich ihm untergeordnet. Und innerhalb weniger Monate gab mein Mann Jesus sein Leben. Ich habe sie zu Hause besucht und weiß, dass ihr Mann den Herrn wirklich liebt. Geht nicht immer so aus, dass sich dein Mann innerhalb von weniger Monate bekehrt oder dein Partner. Weiß ich schon. Und doch, Liebe. Und zwar, ja, für einige in solchen Situationen sind die Wahrheiten aus der Geschichte keine neue Erkenntnis. Das weiß ich. Aber ich möchte dich doch ermutigen, weiterzumachen mit dem Lieben und nicht zurückzufallen in diese Predigermentalität. Liebe, liebe deinen Partner. Liebe aber nicht berechnend. So nach dem Motto: Ich liebe dich, damit du dich bekehrst. Ich tue dir Gutes, damit du dich bekehrst. So blöd ist dein Partner nicht, das merkt er. Wirklich, das wird er merken. Liebe vielmehr unbefleckt. Einfach so. Liebe deinen Partner um seiner selbst willen. Jeder Mensch will geliebt werden um seiner selbst willen. Da gibt es keine Ausnahmen, vom Superpromi bis zum einfachsten Menschen. Du willst geliebt werden um deiner selbst willen, auch von deinem Partner. Ganz egal, ob er sich jemals bekehren wird oder nicht. Liebe unbefleckt, das heißt das. Liebe rein, so hat Jesus geliebt. Und so sollte seine Gemeinde lieben. Auch die Unbekehrten sollten wir lieben. Nicht, damit sie sich bekehren, sondern um ihrer selbst willen. Da müssen wir hinkommen, jeder von uns, Liebe zu haben für Menschen. Liebe. Ja, gehört alles dazu. Liebe Gott und dich selbst. Tipp noch an die Singles. Ich nutze ja immer die Gelegenheit, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mal predige und wird's reingequetscht und heute ist der Tag wiedergekommen. Mit der gerade gehörten Problematik müsst ihr euch nicht auseinandersetzen, wenn ihr in Jesus heiratet. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Geh vom Besten aus. Dein Mann wird oder deine Frau wird bei Jesus bleiben. Habe Glauben, dass Gott dich nicht vergessen hat. Hört ihr? Gott hat dich nicht vergessen in den letzten Reihen oder in den ersten. Kenne eure Lebensgeschichten ja nicht alle. Dass deine Hochzeit schon in Vorbereitung ist und dass Gott es wirklich gut mit dir meint. Und du einen richtig feinen Partner abkriegst, der dir auch gefällt auf der ganzen Linie. Und jetzt, kam mir mal irgendwann, gib dich nicht mit Krümeln zufrieden, wo ein ganzer Kuchen auf dich wartet. Wisst ihr, ich will das ganz kurz ausführen. Es gibt Krümel. Krümel sind lecker, finde ich. Die nimmt man mal vom, wisst ihr, so Streusel, die du dir vom Kuchen runternimmst. Von denen rede ich. Und dann liegen da Krümel rum. Du guckst dich um, du suchst, du bist ja ab 15, kommen die Gefühle in Wallung und du guckst dir, wer könnte es denn sein und so. Und dann tauchen Krümel auf. Hübsche Menschen. Oft keine Christen, aber hübsch, gefallen dir. Und ich sage euch was, das sind Köder des Satans, um dich fernzuhalten von dem Kuchen, den Gott für dich hat. Und die sind vergiftet. Die bringen dich noch nicht mal um. So mies ist es nämlich. Aber die machen dich mit der Zeit kaputt. Die erste Beziehung hast du, du isst den Krümel, alles rosa, du schläfst mit der Person, nach 3 Jahren Beziehung beendet. Spätestens. Und du trägst da was mit dir rum, eine Verletzung, die dich kaputt macht, die dich vergiften will. Das machen die Krümel. Gehöre zu denen, die die Krümel wegschießen oder die sagen, okay,
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.